Herzlich willkommen zu den Medien-News für den heutigen 10. Oktober. Wie immer am Mittwoch gibt es wieder interessante und spannende Themen rund um die Welt der Medien. Und wir starten ganz direkt rein mit dem Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. In Kalifornien wurde ein Gesetz verabschiedet, welches Standardpasswörter verbietet. Darüber berichtet netzpolitik.org. Das Gesetz, welches 2020 in Kraft treten soll, besagt, dass Geräte mit Internetanschluss wie Routern oder smarte Haushaltsgeräte bei der Lieferung kein einheitliches Passwort mehr haben dürfen. Stattdessen sollen Geräte entweder mit einem einzigartigen Code geliefert werden oder der Benutzer soll gezwungen werden, ein eigenes Passwort anzulegen. In der Vergangenheit sollten Hacker die einheitlichen Passwörter genutzt haben, um auf Geräte wie Router oder smarte Kühlschränke zuzugreifen, um diese für Botnetze zu missbrauchen. Der Sicherheitsexperte Bruce Schneider sieht das Gesetz als Schritt in die richtige Richtung, wohingegen der Sicherheitsexperte Robert Graham das Gesetz als zu vage kritisiert. Außerdem kritisiere er, dass es neben den Passwörtern auch noch andere Wege gäbe, auf die Schnittstellen der Geräte zuzugreifen. Diese Schnittstellen seien vom Gesetz hingegen nicht geschützt. Ein solches Gesetz gegen einheitliche Passwörter wäre auch hier in Deutschland denkbar. Zumindest würde das Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz eine Einführung eines solchen Gesetzes begrüßen. Google stellt seinen Social Media Service Google Plus ein. Darüber kann man auf einem von Google veröffentlichten Blog lesen. Nach der Bekanntmachung eines Datenlecks im März kündigte Google an, Google Plus für Konsumenten nicht mehr zugänglich zu machen. Das Datenleck, welches seit 2015 bestehe, betraf rund 500.000 Nutzer. Das Datenleck beinhalte, dass Drittanbieter-Software, welche Zugang zu den öffentlichen Profilen auf Google Plus, auch den Zugang zu privaten Profilen von Google Plus hatten. Damit waren Informationen wie Geschlecht, E-Mail, Wohnort, Beschäftigung und andere Informationen erhalten, wenn diese im Profil hinterlegt waren. Google Plus werde nun seine Konsumentenleistungen einstellen und im Laufe der nächsten 10 Monate seine Dienste komplett einstellen. Google Plus werde sich dann primär an Firmen als Kunden richten. Neben diesen Änderungen an Google Plus plane Google auch eine Änderung der Zugangsrechte für Android-Geräte. Es sollen nun nur noch Standard-Apps möglich sein, auf SMS-Logs sowie auf die vergangenen Anrufe zuzugreifen. Mit Standard-Apps sind vorinstallierte Apps sowie Apps gemeint, welche vom Nutzer als Standardoption für Anrufe oder Textnachrichten festgelegt wurden. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Wir kommen zu einem monatlichen Magazin zum Lesen, also so ein ganz herkömmlich Zeitschriftenmagazin, was ich sehr gern lese, aber was ich in letzter Zeit eigentlich nur noch lese, wenn ich das Gefühl habe, mir ist nicht jeglicher Optimismus verloren gegangen. Ich rede von der Zeitschrift Konkret. Die Analysen, die man dort findet, sind zumeist sehr gut, aber auch gleichzeitig sehr niederschmetternd, was den Zustand der Welt und zum Beispiel die Hässlichkeit vieler Mitbewohner angeht. Ganz zurückhaltend formuliert. In der Oktoberausgabe der Konkret gab es ein Cover, was für Diskussionen und Kontroversen derzeit sorgt. Denn wenn Sie, sagen wir mal, in eine Bahnhofsbuchhandlung gehen aktuell und sagen, wo ist sie konkret? Dann werden die Sie angucken und sagen, keine Ahnung, kam nicht an. Wenn Sie überhaupt wissen, was sie konkret ist. Was steckt dahinter? Nun, es gibt einen Monopolisten für die Auslieferung von Zeitschriften und die haben sich geweigert, im Oktober die Zeitschrift auszulegen oder auszuliefern. Die Begründung ist ganz interessant. Wir hören mit Hermann Kremlitzer, den Herausgeber der Zeitschrift.
Alliierten, den Deutschen, vor ihrer Entlassung in die Souveränität in ihr Strafgesetzbuch diktiert haben, den Paragraphen 86a, der das Zeigen von Kennzeichen nationalsozialistischer Organisationen generell unter Strafe stellt, immer passiert ist. Das heißt, gedacht von den Alliierten war es so, dass mit diesen Paragraphen 86a verhindert werden sollte, dass nationalsozialistische Symbole verwendet werden, um nationalsozialistisches Gedankengut weiter zu verbreiten, wieder zu beleben, wie immer sie sich das vorgestellt haben. Das sollte verhindert werden und in 9 von 10 Fällen, in denen die deutsche Justiz wegen dieses Paragraphen tätig geworden ist, ist es so passiert, dass die Verwendung dieser Kennzeichen durch Antifaschisten, die damit erkennbar vor Nazis warnen wollten, verfolgt haben. Und wenn jemand Hakenkreuze, zum Beispiel wie der Jahr-Verlag damals auf seinem Partwerk Das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg, im Titelsigné hatte, das war völlig wurscht. heißt, es wurde nie verfolgt im eigentlichen Sinne dessen, derer, die das damals durchgesetzt haben, also der Alliierten noch, sondern halt im Sinn von einer ungebrochenen, kontinuierlich weiterwirkenden Justiz und Staatsanwaltschaft. Das hat sich erst ganz, ganz spät geändert. So spät, dass das Pressegrosso, das ist ein Monopolist, du kannst, wenn du in Deutschland eine Zeitschrift oder eine Zeitung herausgibst, kommst du an den Kiosk nur über das sogenannte Pressegrosso. Das sind private Firmen, die vereinigt sind und sich das Land aufgeteilt haben nach Gebieten, wo sie monopolistisch tätig sind. Du kommst an diesen nicht vorbei, wenn die dich nicht ausliefern, gibt es deine Zeitung nicht. Dieses Pressegrosso hat, wie das so ist, natürlich größere Sympathien für die AfD und für wie generell in der Gesellschaft natürlich und den Verfassungsschutz und Herrn Seehofer und was weiß ich. Deswegen haben sie wieder mal die Gelegenheit wahrgenommen, hier zuzuschlagen, obwohl vor 2-3 Jahren der Bundesgerichtshof klargestellt hat, dass wenn diese Symbole verwandt werden, um vor nationalsozialistischen Tendenzen zu warnen, es erlaubt ist, sie zu benutzen.
Aktuelle Ausgabe der Zeitschrift konkret hat ein Titelbild, Schlagzeile Deutschlands Nazis, dann gibt es einen Untertitel, die Schläfer erwachen, man sieht einen Menschen mit Krawatte und darauf einem Hakenkreuz. Kann man gut finden, kann man mäßig finden. Wie auch immer, interessant ist die Folge dessen, denn die Zeitschrift wurde nicht ausgeliefert, mit der folgenden Begründung, ich zitiere das, der Gebrauch des Kennzeichens einer verfassungswidrigen Organisation verstößt gegen § 86 des Strafgesetzbuches. Für den nicht politisch Bewanderten, das Magazin nicht kennenden Beobachter ist nicht auf Anhieb eine eindeutige Gegnerschaft zu der Organisation und die Bekämpfung ihrer Ideologie, also des Faschismus oder des Nationalsozialismus, zu erkennen. Das ist interessant. Denn ein Gesetz, das mal beschlossen wurde, um Werbung für nationalsozialistische Organisationen zu verhindern oder nachfolgende Organisationen des NS, das wird hier in Stellung gebracht gegen Menschen, die doch eher Kritiker und Gegner von Nazis und Neonazis sind. Nach einigen Diskussionen haben sich dann die Anwälte jener Firma entschlossen, die das ausliefern soll, dass sie es doch zum Verkauf freigeben, es aber jeden Händler freilassen, ob sie das nun machen oder nicht. Faktisch bedeutet das, dass das Heft nicht überall zu finden ist. Die konkret hat da noch eine zweite Titelseite zum Überkleben verschickt, ohne Hakenkreuze. Und mittlerweile finden sich einige Zeitschriften tatsächlich in den Buchläden. Was bleibt, sind zwei Dinge. Interessante Begründung. Und das zweite, vielleicht einfach ein Abo nehmen. Denn die Folgen von so einem Handeln und so einer doch sehr merkwürdigen Begründung ist, dass das schon existenzbedrohend sein kann. Hermann Kremnitzer noch einmal hier bei den Mediennachrichten.
Also rechtlich ist der Fall ganz eindeutig. Da gibt es gar keine Frage. Wir würden jeden Prozess gewinnen. Die Frage ist, ob es uns da noch gibt. Solange, bis dieser Prozess abgeschlossen ist, können die Grossisten mit uns machen, was sie wollen. Tatsächlich heißt das bei denen schriftlich Vertriebsverbot. Das heißt, sie verbieten eine Zeitschrift. Und den Vertrieb einer Zeitschrift zu verbieten, heißt die Zeitschrift zu verbieten. Nichts anderes, da sie Monopolisten sind. Es gibt keinen anderen Weg. Also sind sie die oberste Zensurbehörde im Land oder maßen sich das an? Natürlich hat das alles vor Gericht keinen Bestand. Spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor dem EuGH kracht dieses ganze Ding zusammen. Das ist klar. Nur, ob man das bis dahin überlebt, ist sehr die Frage. Eigentlich denke ich, man wird es nicht überleben. Du musst dich mit den Leuten, wenn du willst, dass die Zeitung irgendwie noch erscheint, musst du dich damit abfinden, dass du denen nicht zu böse kommen darfst, sonst bringen sie dich um. Und das ist eine ziemlich beschissene Lage. Sie haben dann, also auf Intervention unseres Anwalts, haben sie dann tatsächlich das Vertriebsverbot, wie sie das nennen, was es gar nicht geben kann. Das ist einfach absurd. Das ist rechtswidrig, das ist grundgesetzwidrig. Das ist ein unglaublicher Eingriff, eine Frechheit, eine Unverschämtheit sondergleichen.
Es klingt wie eine Erzählung aus einem anderen Jahrhundert. Vor einigen Tagen wurde die Auslieferung der Zeitschrift konkret gestoppt. Der Grund: die Grossisten, allmächtige Herren über die deutsche Kioskbestückung, störten sich an dem Titelbild. Das zeigte Alexander Gaulands Krawatte mit stilechten Hakenkreuzen. Wir hörten dazu zuletzt den Herausgeber der Zeitschrift. Wir hörten Hermann Kremnitzer. Vor ungefähr einem Monat wurde die US-Amerikanerin Karen Navarra ermordet. Die Polizei konnte schnell einen Verdächtigen ausmachen. Und das lag vor allem daran, dass sie auf die Daten von Karens Fitbit-Armband zurückgreifen konnte. Dieses dokumentierte Karens Herzschlag ganz genau und somit konnte der exakte Zeitpunkt des Todes festgestellt werden. Fitbit-Armbänder sind nur einer von vielen Alltagsgegenständen, die mit dem Internet verbunden sind und Daten über ihre Nutzenden sammeln. Im Folgenden betrachtet Luzi das sogenannte Internet der Dinge aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive.
Ich bin Alexa und ich bin rund um deine Stimme konzipiert. Ich kann zum Beispiel Informationen und Nachrichten liefern oder das Wetter vorhersagen. Ich bin keine Spionin und höre nur zu, wenn du das Aktivierungswort sagst. Mein Name ist Alexa.
Alexa kam im Oktober 2016 auf den deutschen Markt und löste scheinbar von Anfang an Diskussionen zu den Themen Datenschutz und Sicherheit aus.
Ja, bewegt euch bloß nicht mehr zur Uhr, zum Lichtschalter in das Einkaufszentrum und so weiter und lasst euch abhören wie die Stasi. So werdet ihr garantiert fetter. Und Geschäfte gibt's dann auch bald nicht mehr.
Nicht kaufen. Alexa ist mit CIA verbunden. Absolute Kontrolle über den Menschen.
Alexa, das wäre der Traum der Stasi gewesen. Jeder Bürger kauft sich seine eigene Wanze und schließt sie auch noch selber an.
Ich finde Alexa toll. Bin zufrieden, hab sie fast ein Jahr. Und sie steuert mein Licht und gibt mir das Wetter und so weiter.
Alexa, lustiges Wort für Überwachung.
Schön, dass sich so Leute den Spion gleich selber im Haus installieren. Das ist das Dümmste, was man tun kann. Das ist die perfekte Wanze. So ein Scheißteil würde ich nie bei mir ins Haus holen, geschweige denn noch installieren. Was wie ein Spiel anfängt, kann so böse enden, in der Tat vor allem, wenn die Kunden dann so viel Privatleben preisgeben.
Kommentare wie diese finden sich unter einem YouTube-Video des NDR-Ratgebers. In diesem Video wird Alexa getestet. Das Online-Portal Statista führte im Jahr 2016 eine Studie zum Thema Alexa durch. In dieser Studie sollten die Meinungen von über 1000 Menschen in Deutschland untersucht werden. Dabei kam heraus, dass rund 40% der Befragten das Konzept von Alexa attraktiv fänden. Nur ein Drittel sehe dies nicht so und sogar fast die Hälfte der Befragten hätten Alexa als nützlich eingestuft. Alexa gehört wahrscheinlich neben Google Home oder den Fitbit-Armbändern zu den bekanntesten Vertretern der smarten Haushaltsgeräte. Diese sollen in erster Linie unseren Alltag erleichtern und zwar durch eine ständige Verbindung zum Internet. Allerdings wird es auf dem Markt der smarten Haushaltsgeräte auch etwas skurril, wenn plötzlich Produkte auftauchen wie eine smarte Haarbürste. Diese Haarbürste wurde vergangenes Jahr auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt. Und mit einem Mal müssen Bürsten nicht mehr nur bürsten, sondern auch das Geräusch der Haare aufzeichnen und den Grad der Feuchtigkeit erkennen. Dabei sollen vor allem Informationen über die Haarstruktur gesammelt werden. Mithilfe einer App auf dem Handy können diese Informationen dann eingesehen werden. Ein weiteres fragwürdiges Produkt ist die Hello Barbie. Sie gewann 2015 den Big Brother Award, verliehen durch deutsche Datenschützer. Die Hello Barbie kann nicht nur sprechen, sondern auch antworten. Sie reagiert nämlich auf die Fragen oder Aussagen von Kindern. Diese Gespräche, aufgenommen durch einen Knopfdruck, werden natürlich auf einem Server gespeichert. Auf diesen kann Hello Barbie dann zurückgreifen, um mit der Zeit immer besser reagieren zu können. Es gibt also einen Server irgendwo in den USA voller Träume, Wünsche und anderer kindlicher Belange. Genauso funktioniert übrigens auch das Hello Barbie Dreamhouse.
Welcome home. Allow me to introduce myself. I'm Hello Dreamhouse, the smartest house on the block.
Hello Dreamhouse. Open the door. Hello Dreamhouse. Make the chandelier spin. Hello Dreamhouse. Elevator up. Hello Dreamhouse. Turn the staircase into a slide.
Der Wahn, Alltagsgegenstände mit einem Internetzugang zu versehen, macht auch nicht Halt vor den intimsten Momenten des menschlichen Alltags. Mittlerweile gibt es einen smarten Vibrator der Firma Swacom. Dieser ist ausgestattet mit einer Kamera und soll laut Hersteller Momente der Liebe durch Fotos und Videos zum Leben erwecken. Und gerade dieser Vibrator wies bei verschiedenen Sicherheitstests bedenkliche Sicherheitslücken auf. Alle diese Alltagsgegenstände vereinen sich zum sogenannten Internet of Things, zum Internet der Dinge. Das Internet der Dinge wächst und wächst immer weiter und natürlich kommen damit immer mehr Fragen auf, die das Internet der Dinge betreffen. Diese Fragen drehen sich vor allem um Datenschutz, Privatsphäre und Sicherheit. Im Rahmen des britischen Forschungsprojekts PETRAS wurde 2016 der Internet of Things Research Hub gegründet. Dieses Forschungszentrum in London widmet sich verschiedenen Fragen rund um das Internet der Dinge und wie dieses unsere Gesellschaft in der Zukunft verändern wird. Im Internet of Things Research Hub beteiligen sich 9 bedeutende britische Universitäten. Gemeinsam forschen sie unter anderem an ethischen, datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Fragen rund um smarte Alltagsgegenstände. Leonie Tanzer hat von 2017 bis 2018 beim Internet of Things Research Hub mitgearbeitet. Sie ist Lektorin am University College in London im Bereich internationaler Sicherheit und neuer Technologien. Ihre Forschung bezieht sich vor allem auf das Thema der Internetsicherheit.
Wir bewegen uns immer weiter in eine Gesellschaft hinein, in der Daten eine wichtige Währung sind. Es ist natürlich häufig der Fall, dass für die Analyse von diesen Systemen, um gute Antworten zu geben, zum Beispiel bei Alexa oder auch um Nutzerpräferenzen zu berechnen, dass man Informationen über eine Person haben muss. Das heißt, ultimativ, wenn man solche Geräte im Haushalt hat und sie auch aktiv nutzen will, dann ist die Datenerhebung einfach ohne Frage der wichtigste Teil dieser Systeme.
Ohne die Erhebung von Nutzerdaten funktionieren smarte Gegenstände also nicht wirklich. Jedenfalls sind die Gegenstände für den Nutzenden nur praktisch, wenn Daten erhoben werden. Sobald jedoch solche Nutzungsdaten erhoben werden, fällt oftmals auch der Begriff der Überwachung.
Generell im europäischen Raum unterliegen all diese Geräte der Datenschutzgrundrechtsverordnung, der GDPR, die seit Mai diesen Jahres im Gesetz verankert ist. Im europäischen Raum sollte rein hypothetisch gesprochen und rein theoretisch und auch legal gesehen kein Austausch von Daten ohne die Zustimmung einer Person stattfinden. Das heißt, rein theoretisch dürfte da keine Weiterverarbeitung und Weitergabe zu CIA oder anderen Sicherheitsorganisationen stattfinden. Vor 2 Jahren gab es einen Fall in den USA, wo Alexa im Rahmen eines Mordfalles ins Kreuzfeuer gekommen ist, da die Polizei natürlich Zugriff auf die Daten haben wollte. In diesem Fall ist es dazu gekommen, dass die Person freiwillig die Daten herausgegeben hat. Aber in Zukunft wird sich die Frage stellen, kann die Polizei auf diese Daten zugreifen und wenn so, unter welchen Umständen?
Zumindest in Deutschland ist es nicht legal, Nutzungsdaten einfach so weiter zu verarbeiten. Doch es geht ja schließlich um Alltagsgegenstände, die mit dem Internet verbunden sind. Und im Internet geht natürlich auch nicht immer alles so legal zu. Demnach können Alltagsgegenstände noch so smart sein, der Möglichkeit eines Hacks können auch sie nicht entgehen.
Natürlich alles, was mit dem Internet verbunden ist, muss man sich sozusagen vorstellen, dass da eine Hintertür ist. Wenn Sie sich heute einen Toaster kaufen, ohne Internetverbindung, dann wurde der getestet von Stiftung Warentest, TÜV etc., um auf den Markt zu kommen. Da ist keine Software enthalten und es ist nur ein physisches Objekt. Man geht davon aus, dass dieses Gerät auch über die nächsten, sagen wir, 5 Jahre hält und auch niemanden verbrennen wird. Wenn Sie sich aber einen internetverbundenen Toaster kaufen, haben Sie nicht nur diesen physischen Aspekt dabei, sondern auch den Software-Aspekt. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Safety und Security. Und das ist wirklich faszinierend, weil es nur Sicherheit im Deutschsprachigen gibt. Im Englischen wird zwischen Sicherheit und Safety, Security und Safety unterschieden. Safety umfasst alle physischen Aspekte, also was man testen kann. Security umfasst Aspekte, die häufig Fragen wie Software beziehen. Und um das Beispiel zu geben, von einem Safety-Aspekt müssten alle Türen in einem Haus offen sein, damit, falls es brennt, die Person hinauslaufen kann. Von einer Sicherheitsperspektive, einer Security-Perspektive, müssten die Türen konstant geschlossen sein, damit kein Angreifer in das Haus hineinkommt. Diese zwei konträren Perspektiven treffen sich nur im Internet der Dinge. Und warum? Weil dieser Toaster, wenn er mit dem Internet verbunden ist, einen Software-Aspekt hat, also nicht nur Hardware, sondern Software. Und wie viele von uns wissen, muss man Software ständig updaten.
Solche Software-Updates bringen smarte Geräte auf den neuesten Stand und reagieren auf Eindringlinge wie Viren oder Malware. Dies bezeichnet Leonie Tanzer als eine große Herausforderung. Ohne regelmäßige Software-Updates würden nämlich Hintertüren entstehen und Hacks möglich gemacht werden. Dabei können Hacks ganz unterschiedliche Motive haben.
Das reicht von Kriminellen zu organisierten Banden bis hin zu Staatsangriffen. Also die Bandbreite ist weit und die Motivation reicht deshalb von einer Einzelperson, die gerne den Ex-Partner einen Trick spielen möchte oder schlimmer, bis hin zu Staatsakteuren, die gerne die ganze kritische Infrastruktur des Landes niederbringen möchte.
Alles wird smarter. Kühlschränke, Haarbürsten, Autos oder Uhren. Jedes Jahr reihen sich neue Alltagsgegenstände in das Internet der Dinge ein. Und manche davon nützlicher als andere. Es gibt sogar einen Twitter-Account, der sich diesem Thema widmet. Internet of Shit heißt dieser. Dort tauschen sich Menschen vor allem über sinnlose, smarte Gegenstände aus. Doch wie sieht jetzt eigentlich die Zukunft des Internets der Dinge aus?
Also ich bin ja auch recht zweigeteilt zum Internet der Dinge. Ich würde jetzt niemandem sofort abraten, das Haushaltsgerät, was man zu Hause hat, in die Schachtel zurückzutun. Aber ich finde, eine kritische Portion an Skepsis gegenüber allen internetverbundenen Geräten würde ich jedem ans Herz legen. Persönlich hoffe ich, dass wir kritischer werden. Ich glaube, wir sind gerade an einer wichtigen Stelle, wo wir noch intervenieren können. Diese Systeme sind gerade in einer Phase, wo man sie leicht zugänglich auf Amazon oder anderen Stellen kaufen kann. Ich hoffe aber, bevor diese Geräte weitläufig am Markt sind und in allen unseren Häusern, in der Infrastruktur, dass wir vielleicht realisieren, dass wir gewisse Grundsätze einbauen müssen, bevor diese auf den Markt kommen. Und ich glaube, erst wenn Konsumentinnen lauthals darauf aussprechen, dass die Politik, die Industrie hier gewisse Grundvoraussetzungen wie zum Beispiel Verschlüsselung oder Software-Updates und wie häufig die gemacht werden müssen, wie lange auch die gemacht werden müssen, wenn es da Klarheit gibt, dann würde ich sagen, dass die Zukunft vielleicht nicht so dystopisch ausschaut, wie sie gegenwärtig vielleicht ausschauen könnte. Ich hoffe, dass die Konsumentinnen und Konsumenten aufwachen werden, hier vielleicht kritische Fragen nicht nur an die Industrie, aber auch an die Politik stellen, darauf verweisen, wir haben eine Datenschutzgrundrechtsverordnung und sich auf diese Grundsätze bezieht und sagt, wir wollen, dass diese Geräte sicher sind und auch, dass sie die Privatsphäre unserer Gesellschaft akzeptieren, dann finde ich, kann das schon eine Gesellschaft werden, die durch die Internetverbindung dieser Geräte bereichert wird. Aber es kann auch dieses dystopische Ende nehmen, wo wir vielleicht nach 10 Jahren realisieren, wir hätten vielleicht doch nicht alles mit dem Internet verbinden sollen.
Die Zukunft wird also zeigen, wie das Internet der Dinge unser aller Alltag beeinflussen wird. Und hier in den Mediennews bleiben wir beim Thema Datenschutz. Lorenz untersucht, wie es um die Sicherheit beim Surfen im Internet bestellt ist.
Beim Surfen im Internet haben die meisten Menschen mit der Zeit gut gelernt, wie sie Webseiten besuchen und bedienen können. Die Betreiber der Webseiten helfen den Nutzerinnen und Nutzern, indem sie die Seiten benutzerfreundlich und einfach gestalten. Es soll ja niemand aufgrund schlechten Designs oder der schlechten Nutzbarkeit die Webseite frühzeitig verlassen. Diesen Service lassen sich die großen Website-Unternehmen natürlich bezahlen. Das tun sie, indem sie die Daten der Nutzerinnen und Nutzer sammeln, analysieren und diese Datensätze dann an Werbeunternehmen verkaufen. Besonders die ganz großen Unternehmen wie Google haben sich darin perfektioniert. Das liegt auch daran, dass extrem viele Menschen diese Suchmaschine benutzen.
Eigentlich nur Google.
Als Suchmaschine benutze ich meistens Google, weil es am einfachsten ist, um ehrlich zu sein.
Ach so, eigentlich schon mal Google.
Wenn ich dann etwas suche, dann benutze ich Google.
Also, ich versuche Ecosia zu benutzen. Allerdings lande ich leider immer wieder dann doch bei Google tatsächlich.
Diese Marktmacht wird natürlich intelligent genutzt, besonders um genaue Personenprofile zu erstellen. Was da aber im Hintergrund eigentlich passiert, was mit unseren Daten gemacht wird, ist im Normalfall nur sehr schwer zu durchschauen. Dazu Jo Barger von heise.de.
Das ist ja mittlerweile ein sehr komplexer Prozess, insbesondere halt, wenn Werbung geschaltet wird, ist es ja häufig so, dass die Website-Betreiber Werbung einbinden und mit der Werbung werden oftmals auch Tracking-Mechanismen eingebunden, die, wenn man jetzt über mehrere Seiten surft, bei Werbenetzen auflaufen, sodass die Werbenetze zum Beispiel wissen, der Jo Barger, der interessiert sich für Technik, für Computertechnik, Der ist ein Hannover 96-Fan. Also können ganze Profile gebildet werden. Und mit diesen Informationen können dann halt die Werbeunternehmen gezielt Werbung anpassen. Was dann hinterher mit diesen Daten gemacht wird, da findet ja am Ende eine große Raffinerie statt, eine große Aufbereitung der Daten. Also aus der IP-Adresse kann man zum Beispiel den Standort ableiten. Und wenn der Browser Cookies setzt, kann dann zum Beispiel nachverfolgt werden, dass der Browser bzw. der Benutzer auf den und den Webseiten unterwegs war. Aber was dann am Ende passiert mit den Daten und wie gut die aufbereitet werden, das findet ja auf den Servern der Betreiber statt und das kann man im Grunde gar nicht nachvollziehen.
Viele fühlen sich bei dem Gedanken unwohl, dass ihre Daten gesammelt und analysiert werden. Eine wirklich praktische Auseinandersetzung mit dem Thema wird aber trotzdem häufig vermieden.
Also in der Theorie weiß ich natürlich, dass einem das wichtig sein sollte. In der Praxis bin ich wahrscheinlich manchmal nicht so vorsichtig mit meinen Daten, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, dass wie bei den meisten so im Hinterkopf weiß man, dass es auf jeden Fall schlecht ist, dass man da nicht drauf achtet, aber so aus Faulheit, Gewohnheit macht man es halt dann einfach nicht.
Irgendwie ist dann wohl die Bequemlichkeit größer, die Sachen, wie ich sie nutze, weiter zu nutzen, zum Beispiel Google. Ich benutze es dann halt trotzdem und weiß schon, wahrscheinlich ist es gar nicht so gut.
Also bei vielen Nutzern habe ich wirklich das Gefühl, dass die Bequemlichkeit einfach die Kritik überstimmt, wenn man so will. Wir beobachten das ja jetzt auch im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung, die das Ganze ja ein bisschen transparenter machen soll. Also mittlerweile müssen ja Website-Betreiber halt erklären, was sie alles mit den Daten machen und wo die Daten überall hinfließen. Aber sind wir mal ehrlich, also mir passiert es oft, dass ich das dann einfach wegklicke, so nach dem Motto, hier erlaube alles und gut ist. Mittlerweile kann man ja bei vielen Websites sehr viel granulierter, sehr viel detaillierter festlegen. Sie dürfen nur Daten zum Beispiel zur Personalisierung erheben. Und ich möchte nicht zum Beispiel, dass Daten weiterfließen, die mit Werbung zu tun haben.
Es ist ja ein zweischneidiges Schwert, die Sache mit dem Schutz der eigenen Daten. Es gibt die Möglichkeit, zumindest grob einsehen zu können, was für Informationen weitergegeben werden und auch die Möglichkeit, dies einzuschränken. Aber beim normalen Surfen im Internet wird dies trotzdem in den meisten Fällen einfach nicht getan und das Fenster mit den Informationen, wo man etwas an- und ausstellen kann, wird stattdessen einfach weggeklickt. Die Ansätze sind durchaus schon da, allerdings sollten wir sie noch ein bisschen stärker in den täglichen Fokus rücken.
Ich finde Datenschutz und sicheres Surfen und so weiter eigentlich ein total relevantes, wichtiges Thema, mit dem wir uns und auch ich mich viel intensiver auseinandersetzen sollte. Der Alltag führt immer dazu, dass ich das dann nicht tue und immer ganz andere Themen irgendwie gerade relevant sind und wichtig sind und das immer so ein bisschen hinten abfällt, aber mir ist schon bewusst, dass es eigentlich erforderlich ist, sich stärker damit auseinanderzusetzen.
Ich glaube, ich müsste einfach mal mir das Ganze angucken, mich so intensiv damit beschäftigen, so was muss ich alles machen, damit meine Daten wirklich sicherer werden können und das dann halt umsetzen und mich wirklich so gezielt daran setzen, damit ich das verändern kann.
Ich habe vor, mich damit auseinanderzusetzen, weil mir, wie gesagt, eigentlich schon bewusst ist, dass das nicht gut ist, wenn Unternehmen halt alle meine Daten haben, vor allem weil die ja auch kapitalisieren meine Daten und das möchte ich eigentlich nicht.
Letztlich ist es halt eine Sache der Selbstbestimmung. Ne? Also wer möchte schon, dass mit einem Teil der eigenen Persönlichkeit und letztlich sind die Daten, die man im Internet hinterlässt, auch ein Teil der Persönlichkeit, dass damit Geld gemacht wird durch Dritte. Abgesehen davon, je mehr andere über einen wissen, desto genauer wird man beobachtet. Und wer möchte schon im Zweifelsfall, dass jeder Schritt, jeder Klick, den man im Internet macht, beobachtet wird.
Eigentlich ist es einfach, diese Datensammelwut recht stark einzudämmen und die eigene Privatsphäre stärker zu schützen. Zum Beispiel geht dies durch die Wahl der richtigen Browser und Suchmaschinen.
Man muss ja nicht den Google-Browser nehmen, Chrome, sondern kann halt zum Beispiel Firefox nehmen als Browser, der von einer Stiftung entwickelt wird. Dann, was die Suchmaschine betrifft, gibt es verschiedene Alternativen, die den Datenschutz hochhalten. Also zum Beispiel XQuick oder die deutsche Meta-Suchmaschine MetaGer. Die versprechen halt, keine Informationen über den Nutzer weiterzuleiten. Wer einen hohen Wert auf Datenschutz legt, der sollte halt solche Produkte verwenden.
Aber wenn es so einfach ist, stellt sich doch die Frage, warum das trotzdem verhältnismäßig wenige Menschen wirklich umsetzen.
Wenn es darum geht, welche Suchmaschine benutze ich, die natürlich mein Suchverhalten oder Kaufverhalten oder was auch immer ausliest, es ist mir einfach noch zu abstrakt, was genau damit so passieren soll und welche Auswirkungen auf mich als Privatperson das hat.
Wem das auch zu abstrakt ist, der oder die sollte sich beim Surfen im Internet einfach mal ein paar Fragen stellen. Wie finanziert sich eigentlich diese Suchmaschine, mit der ich im Internet surfe? Und wieso kann ich das überhaupt kostenlos tun? Was für Interessen verfolgt diese Suchmaschine oder dieser Browser? Und dazu kommt natürlich noch die Binsenweisheit: Nichts auf der Welt ist kostenlos. Und das gilt natürlich auch für die Browser und für die Suchmaschinen. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir echtes Geld bezahlen oder halt mit unseren Daten. Deswegen rate ich allen, über den Tellerrand ein bisschen hinauszublicken und sich mit dem Thema noch stärker auseinanderzusetzen. Denn eigentlich ist es ganz einfach und es gibt viele Alternativen, die man nutzen kann, statt zum Beispiel Google Chrome oder auch der Google-Suchmaschine und die auch trotzdem gute Suchergebnisse liefern. Das Internet ist voll von Informationen über die Webseiten, über die Browser und über die Suchmaschinen. Informiert euch!
Und nun werfen wir einen Blick darauf, was denn Google eigentlich so macht, während wir surfen.
We're announcing the Google News Initiative, our effort to enable journalism to thrive in a digital age. It will enable new models for sustainable journalism, elevate quality journalism, and ensure that technology allows journalists to do their jobs even better.
Die Zukunft des Journalismus im digitalen Zeitalter sichern. Das ist eine große Aufgabe, derer Google sich da angenommen hat. Und es ist eine wichtige Aufgabe, schaut man sich die finanziellen Probleme vieler Verlage an. Die Google News Initiative wurde 2015 gegründet und besteht aus drei Strängen. Im Rahmen vom News Lab werden Fortbildungen organisiert. Außerdem tauscht sich Google mit Verlagen über Softwareentwicklung aus. Der dritte und größte Bereich ist ein Innovationsförderfonds, der starke 150 Millionen Euro wert ist. Ingo Dachwitz und Alexander Fanta von Netzpolitik.org haben sich diesen Fonds ganz genau angeschaut. Darüber, an wen die Fördergelder gegangen sind, sagt Ingo Dachwitz:
Das findet nicht im Geheimen statt. Also Google sagt grundsätzlich auch, wohin das Geld fließt. Der Name oder das Thema Innovation im Journalismus lässt einen erstmal ja denken, dass es vielleicht erstmal primär um Startup-Förderung oder sowas geht. Aber wir haben eben festgestellt, der Großteil des Geldes fließt tatsächlich an westeuropäische Verlage, die durchaus auch älter sind, mindestens 20 Jahre alt also. Und unter ferner Liefen sind nicht kommerzielle und öffentlich-rechtliche Medien, die eben zusammen etwa 10 Millionen Euro an Förderung nur bekommen haben.
Die Studie gibt außerdem Aufschluss darüber, in welchen Bereichen für Google Innovationspotenzial steckt.
Es geht tatsächlich überhaupt nicht um Infrastrukturen oder langfristige Dinge oder Inhalte, ne, sondern es werden hier wirklich nur technische Lösungen gefördert und eben der Großteil, 40% des Geldes, fließt in Automatisierungs- und Datenprojekte quasi.
Außerdem fördert Google mit dem Fonds Formatinnovationen. Das sind dann zum Beispiel audiovisuelle Erzählformate. Geld ging auch an Fact-Checking-Projekte, die Meldungen auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Weitere Bereiche sind Monetarisierung und Crowdsourcing.
Beispielsweise Spiegel Online hat etwa 700.000 Euro erhalten für das Projekt Read the Game, so heißt es. Laut Eigenbeschreibung soll das eben Datenanalyse und künstliche Intelligenz nutzen, um die Fußballberichterstattung zu verbessern. Die Taz hat eben 109.000 Euro für ein Monetarisierungsprojekt bekommen.
Die Datenanalyse wurde auf netzpolitik.org veröffentlicht. Dort kann man genau nachverfolgen, in welche Projekte Geld geflossen ist. Festhalten lässt sich:
Gerade wenn wir auch mit Startups gesprochen haben, also mal nicht die Verlage, sondern tatsächlich kleine Firmen irgendwie, die sagen oft auch, ohne das Google-Geld am Anfang wäre es für uns deutlich schwerer gewesen, tatsächlich unseren Laden aufzubauen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie nur schlechte Sachen gefördert wurden. Im Gegenteil, das Problem ist eher, warum ist es Google, beziehungsweise wie transparent findet das statt? Die Frage, ob Google damit eine inhaltliche Agenda verfolgt, ist natürlich umstritten. Die Leute in den Projekten selber sagen, Google lässt ihnen vollkommen freie Hand. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem so, dass es Journalismus verändert, wenn wir über die Zukunft des Journalismus und Innovationen im Journalismus sprechen. Und dann geht es überwiegend um Automatisierungsfragen.
Google nimmt also über die News Initiative Einfluss auf Entwicklungen in der Medienlandschaft. Ingo Dachwitz betont aber die faire Gestaltung von Förderentscheidungen. Dafür gibt es einen Beirat, in dem außer Google-Leuten auch Verlage und Wissenschaftler sitzen. Aber Google hat natürlich seine eigenen Beweggründe dafür, Journalismus zu fördern.
Und da ist eben unsere These, dass es in erster Linie wirklich darum geht, sich dem Journalismus anzunähern, sozusagen so ein bisschen PR- und Imagearbeit zu machen und gleichzeitig eben eher vom Gegenüber, über den kritisch berichtet wird, zum Partner der Verlage zu werden. 20.000 Journalistinnen und Journalisten sollen fortgebildet worden sein von Google im Rahmen dieser News Labs und dann eben die Innovationsprojekte plus natürlich die ohnehin schon bestehende Abhängigkeit der Verlage von Google-Produkten. Google baut, so haben wir es eben beschrieben, da seine Softpower aus quasi.
Google nimmt in so einigen Bereichen des Internets eine Monopolstellung ein und macht viele Projekte erst möglich, wie wir gesehen haben. Der Datenjournalist Frederik von Castell sieht dadurch die Unabhängigkeit des Journalismus gefährdet. In der Netzpolitik-Szene wird außerdem diskutiert, ob man die Google-Förderung nicht als Geschenk einordnen müsste. Das würde dem Pressekodex widersprechen.
In Deutschland funktioniert die Trennung von Redaktion und Verlag natürlich ganz gut. Das heißt, da werden jetzt keine einzelnen Journalisten gekauft. Aber die Unabhängigkeitsfrage stellt sich natürlich spätestens dann, wenn man als Journalist ja auch von Google finanzierten Festivals ist, Journalismus-Festivals ist und mit Google-Leuten darüber nachdenkt, wie die Zukunft des Journalismus aussieht, dann wird vielleicht kein Beitrag umgeschrieben oder ähnliches oder im Sinne von Google gemacht, aber im Zweifelsfall, niemand kann die Texte zählen, die nicht geschrieben werden.
Warum ist es Google, das so ein Förderprogramm ins Leben ruft? Ins Leben ruft, nicht zuletzt, um sich seine Position in der Nachrichtenbranche zu sichern. Und warum wird das Programm so gut angenommen? Darauf gibt es eine Antwort. Weil ansonsten das Geld knapp ist, das für Journalismus zur Verfügung steht.
Das Krisennarrativ der Verlagsbranche ist nach wie vor sehr stark. Die Anzeigen stagnieren, Online-Anzeigen stagnieren, Abonnentenzahlen sinken und so weiter. Und es wird kaum Geld investiert von den Verlagen in tatsächlich Zukunftsprojekte oder Innovationsprojekte. Und Google füllt damit so eine gewisse Lücke. Und das ist dann eher eine politische Frage, eine medienpolitische Frage, wie man so eine Lücke füllen kann, ohne dass dann eben ein Konzern, ein US-Konzern, ein Tech-Konzern da hineinspringt. Ja, beispielsweise gibt es das Stiftungen, die beispielsweise in den USA ja ganz stark die Lücke füllen, diese Finanzierungslücke für Qualitätsjournalismus, gibt es in Deutschland und Europa eigentlich bislang kaum. Oder wir müssten auch mal darüber nachdenken, ob vielleicht öffentlich-rechtliches Geld, es wird ja viel Geld für eine gesunde Medienlandschaft in Deutschland gesammelt über den Rundfunkbeitrag, ob nicht davon auch was in Innovationsprojekte fließen muss beispielsweise. Und letztendlich müssen sich aber natürlich auch die Verlage, dürfen nicht aus der Verantwortung entlassen werden und dürfen sich nicht darauf ausruhen, dass sie eben jetzt von Google da Almosen bekommen und gefördert werden, sondern müssen selbst zusehen, dass sie sozusagen zukunftsfest werden und auch an technischen Lösungen selber arbeiten.
Wir hörten zuletzt Ingo Dachwitz von netzpolitik.org. Ja, bleibt zu hoffen, dass wir uns in Zukunft nicht auf Unternehmen verlassen müssen, wenn es um die Finanzierung von Journalismus geht. Und damit schließen wir ab mit den Mediennews für den heutigen 10. Oktober. Nachzuhören sind die wie immer im Internet bei uns auf der Korax-Seite oder unter freie-radios.net.